Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Und heute haben wir einen Gast, wie wir uns ihn schöner nicht backen könnten, denn wir haben heute zu Gast, Bettina Schliephake-Burchardt.
Super, hat funktioniert.
Hat funktioniert, ja. Sehr gut. Genau, Betty, du bist Konditormeisterin. Mhm. Und du bist Fernsehjurorin und man kennt dich aus der Sendung Das große Backen von Sat.1. Mhm. Du bist aber darüber hinaus auch Buchautorin. Du hast zwei Backbücher geschrieben. Ich glaube, eins ganz dezidiert über das Tortenbacken und eins so ein bisschen allgemeiner über das Backen. Und du hast einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal, wo ich schon mächtig neidisch fast drauf bin. Und da geht's aber wirklich dezidiert ums Tortenbacken und Verzieren. Ist das in etwa richtig?
Also ich bin ja klassisch zwar Konditormeisterin, aber eigentlich ich bin seit 29 Jahren selbstständig mit Cake-Design, Tortendekoration, also alles, was Geburtstagstorte, Hochzeitstorte, sonstiges ist. Und darüber geht auch der YouTube-Kanal.
Mhm. Okay. Und wenn wir uns jetzt fragen, was das Ganze mit Wein zu tun hat, hilft es nur so ein bisschen wahrscheinlich, dass du auch Sommelier bist, weil du Schokoladensommelier bist,
richtig? Ich bin auch noch Schokoladensommelier, genau.
Okay, dann verrat uns doch mal, was hast du mit Wein zu tun und bist du beim Wein genauso süß unterwegs wie sonst in deinem Berufsalltag?
Was ich mit Wein zu tun habe, ist, glaube ich, also ich habe ja auch so ein bisschen Ehrenamt. Ich bin ja auch Obermeisterin der Konditoren und theoretisch bin ich auch sowas wie die Obermeisterin für einen guten Geschmack. Und zwar von der Chaîne de Rôtisseurs, eine Bruderschaft der Tischkultur und der Köche, wo Michi und ich uns ja auch herkennen. Und logischerweise geht es bei der Chaîne de Rôtisseurs auch um Weine. Da gibt es auch den OMDG, den Ordre Mondial, Degustation. Also da geht es um Weine und gutes Essen. Gute Tischkultur, gute Weine sind etwas, was bei mir ganz wichtig im Leben ist. Und ich finde, das gehört auch zu den Torten dazu. Und ein gutes Dessert mit einem guten Wein ist phänomenal, der beste Abschluss, den man haben kann.
Okay.
Und ja, wie soll man jetzt eigentlich?
Wie würde man das auf Deutsch übersetzen, dieses? Wie übersetzt ihr das?
Die Chaîne de Rôtisseurs?
Ja.
Das ist eigentlich die Zunft der Spießbratgriller gewesen. Also wirklich die Innung.
Kennst du gar nicht? Ich finde das, Michael, das passt.
Ich bin auch, ja, der Spießer erstmal ohne Brat und Grill. Und Betty ist tatsächlich ja unsere Bailli, also unsere Präsidentin. Sie ist die Chefin und hält es auch am Laufen, weil es ist wahnsinnig arbeitsintensiv. Man muss da ständig hinterher und sind große Unterstützer der Gastronomie auch, muss ich an der Stelle sagen. Also deswegen, ich bewundere die Leidenschaft und diese Akribie, die sie macht. Die Mama hilft auch dazu, aber das ist ein ständiges und mit uns Gastronomen besonders schwer, das irgendwie hinzukriegen, weil da fehlt auch manchmal ein bisschen die Verlässlichkeit im ganzen Stress. Aber im Endeffekt kannst du dir vorstellen, so quasi eine Vereinigung, die sich der Gastronomie, dem guten, dem Essen, dem Trinken eben widmet. Und das gibt es seit 1200
irgendwie. Also ich glaube 1245 ist die Zunft gegründet worden, damals tatsächlich nur für die professionellen Köche, die also Spießbratgriller waren, in der Französischen Revolution verboten worden und ist dann 1950 in Frankreich auch für die nicht-professionellen neu gegründet worden. Und somit gibt es halt professionelle, sowohl Köche wie auch Restaurantfachleute, Hotelfachleute, Sommeliers und die Genießer.
Sommelier bin ich übrigens los in der, also wenn ihr mich seht, dann haben wir dort mal so eine Schärpe und die hat unterschiedliche Farben und also ja.
Sieht großartig aus.
Ja, finde ich auch. Ja, 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 und da gehen wir in Restaurants und wenn wir da so auflaufen, dann das ist schon lustig. Das ist was Besonderes.
Cool. Aber jetzt meintest du, bist du die Chefin von Hamburg oder von Deutschland?
Nee, von Hamburg. Das langt auch.
Das reicht auch, ja. Ja, und da trifft man sich quasi in einer gewissen Regelmäßigkeit in unterschiedlichen Restaurants. Da gibt es im Fischereihafen-Restaurant ein Dinner und dann gibt es einen Neujahrsempfang in 4 Jahreszeiten. Also es ist ein bunter Kalender und man trifft eben Gleichgesinnte und man schwört sich, man wird da geschlagen. Man schwört, dass man der Gastronomie quasi unterstützend zur Seite steht auch. Ja, ich find's toll. Meine Kinder lieben das große Backen, muss ich ehrlich sagen, das ist Pflichtprogramm zu Hause und mittlerweile schaue ich es dann halt auch mit, nicht nur wegen dir, aber ich finde es spannend, dass man auch ständig anders Torten auch bewerten kann. Ich finde es ein bisschen wie beim Wein, man denkt so, ja, schmeckt alles gleich, oder ist ja alles gleich aus, aber und deswegen haben wir heute auch 4 unterschiedliche nicht trockene Weine Betty sagt, sie liebt's. Ja, Axel liebt's auch. Also die das nicht so unbedingt ständig mögen, ihr müsst heute ganz stark sein. Und ich würde gleich schon mal einschenken wollen, nämlich von unserem Freund Erik Manns aus Rheinhessen gibt es einen Riesling Feinherb vom Kalkstein. Das ist der Boden aus dem Jahrgang 2021 und das soll unser erster Auftaktwein sein.
Wahnsinn, fällt mir eine gute Werbung ein für unseren Sponsor, weil da sind, glaube ich, gerade Mannswochen, hatte ich gesehen. Oder irgendwie kriegst du da Weine von Erik Manns irgendwie vergünstigt.
Mannswochen, okay.
Michael, ist es bei später Jahrgang bei süßen Weinen eine andere Rolle als bei trockenen Weinen?
Oh, das ist eine gute Frage. An der Stelle muss ich auch, das ist wirklich eine sehr gute Frage. An der Stelle muss ich sagen, ich habe jetzt, gestern hat mir ein Mitglied erzählt, er hört den Podcast von Anfang an, von der ersten Folge. Wir sind jetzt in Folge 84. Wir machen das jetzt knapp schon 3 Jahre. Er hat dann gesagt, also, wenn man jetzt dazu schaltet, ist das eigentlich schon was für Pros. Das ist gar nicht mehr so für Leute, die einfach mal so zum Thema Wein so ein bisschen interessiert sind. Und das wollten wir eigentlich gar nicht, ne? Wir wollten eigentlich kein Nerd.
Podcast, ja, aber ich glaube, das bleibt irgendwie nicht aus so, weil wenn du dir einen Podcast anhörst zum Thema Wein, dann bist du eigentlich schon Nerd, würde ich sagen, oder?
Okay. Nein.
Also ich mochte die Frage.
Vielleicht müssen wir durchtauschen. Axel, weißt du, was es
Michael damit... Mich kannst du hier lassen, mich, also...
Weißt du, was Michael damit durch die Entry Blume Level sagen will? Dass die beiden, die als Laien gestartet sind, dass wir jetzt das Publikum überfordern.
Ich brauche neue Laien.
Ich glaube, dass Michael braucht neue Leute.
Ich brauche neue Laien.
Sag's einfach.
Ich brauche neue Laien. Ihr seid schon zu gut geworden. Ich brauche den nächsten. Wir brauchen Frischfleisch. Nein, ich glaube, es war ein Kompliment.
Das ist lieb. Also ich habe das auch so verstanden. Ja. Ich überhöre das immer gerne, aber ich glaube irgendwie wirklich, wenn du dir einen Wein-Podcast anhörst, dann, weißt du, dann bist du ja längst über, ich kaufe Wein im Supermarkt für 3,95 irgendwie hinaus, oder?
Ich muss euch das vorlesen, was uns
ein... Oder was meinst du?
Ja, warte, bitte gleich, also sorry. Ich muss es noch vorlesen, weil das jemand geschrieben hat und es hat mich nämlich extrem berührt. Ja. Also, hi Michael, Axel und Lars, ich hätte mal eine Frage an euch. Nee, warte mal, das ist was Falsches. Also, nein, das ist auch was Falsches.
Könnte Axel mal.
Wie viele Zuschriften kriegt ihr denn?
Ja, ganz schön viele.
Ja, ich mag
das
schon.
Tatsächlich. Ja? Nein.
Aber du kannst ja mal sagen, wie viele Zuschriften du so kriegst. Das werden ja doch ein paar mehr sein noch.
Na gut, das läuft alles ja logischerweise über Social Media, über Instagram. Mhm. Ach, das sind schon so paar. Also gerade wenn die Sendung läuft, weil viele auch Anteil nehmen logischerweise am Geschehen oder wer rausfliegt oder wer weiterkommt, wer gewinnt und ob das alles richtig war oder ob Christian Hims und ich eine Fehlentscheidung getroffen haben. Das darf man sich dann alles anhören, ja.
Und beantwortest du alle Fragen, also liest du das alles und beantwortest das
alles selbst? Also ich lese es alles, ob ich mal alles beantworte, bestimmt nicht.
Ja.
Also Fragen, die wirklich Fragen sind, fachliche Fragen oder wenn jemand Hilfe braucht, probiere ich tatsächlich zu beantworten, ja.
Und ist da so viel so Hater-Kram auch dabei, also Sachen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen?
Also es kommt drauf an, es kommt immer so ein bisschen auf die Entscheidung an und ob wir dem Liebling vielleicht aus der Sendung rausgeschmissen haben und es ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen. Also Torten gehen ja nicht nur über die Optik, sondern auch übers Verkosten und etwas nachzuvollziehen, was ich nicht wirklich probieren kann, ob der Geschmack nur wirklich gut war oder nicht, ist, glaube ich, für den Zuschauer immer schwierig und dann geht es um die Optik und dann ist das manchmal sehr verheerend, was da so kommt.
Ja.
Aber die Leute mögen es, glaube ich, trotzdem.
Ja, bestimmt. Aber das ist ja manchmal so, dass also auch Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind und sehr, sehr geliebt werden eigentlich vom Publikum, ein echtes Problem damit haben, wenn sie halt irgendwie so ein paar Nachrichten kriegen, die irgendwie unter die Gürtellinie gehen und die das dann schon deswegen gar nicht mehr lesen.
Aber ich glaube, man lernt es. Also man lernt es auch nachher irgendwann einzuordnen. Also als die ersten tatsächlich mal kamen, wo ich dann nur gedacht habe, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und mittlerweile kann man es irgendwann einordnen, dass man auch denkt, so, na gut, dann nehmen wir das jetzt mal hin. Und es gibt auch halt immer Leute, die einen nicht mögen. Das ist so.
Oh. Also ich muss das jetzt einmal kurz vorlesen, damit weil das ist, glaube ich, beantwortet ein Stück weit die Frage. Ich sage auch nicht, wer es geschrieben hat. Liebes Team, ich wollte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid es gewesen, auf die ich mit Beginn der Corona-Pandemie gestoßen bin und die meinen schon immer in mir schlummernden Weinenthusiasmus geweckt haben und mich vom Weintrinker zum Weinentdecker gemacht haben, der mittlerweile Weinproben im Freundeskreis ausrichtet und das zu großen Teilen bei euch erworbene Wissen weitergibt. Meine Frau hat ebenfalls die Neugier gepackt und so haben wir uns Stück für Stück auf Entdeckungsreise durch die Welt der Weine begeben. Einzig unser Geldbeutel leidet dadurch, aber das ist es wert. Ein besonders Dankeschön in diesem Zusammenhang an Michael Kutte. Okay, das ist jetzt ein Zufall, dass ich da dessen sympathische und eloquente Art der Wissensvermittlung ich sehr schätze. Dazu noch der passende Akzent. Habe als Kind 12 Jahre in Österreich. Einfach nur genial, danke für alles. Ach ja, heute Abend trinken wir auf euch 1 oder 2 Gläser Butterfly von Tilliken, den ich mir natürlich direkt nach dem Hören des Podcasts gekauft habe.
Hammer.
Und genau deswegen machen wir das, habe ich auch gesagt. Das machen wir dafür, damit genau wir Leute abholen, die sagen, eigentlich interessiert es mich, aber dachte ich das immer so, da musst du irgendwie, keine Ahnung was, musst du gar nicht, du kannst einfach auch Spaß haben und Freude. Und deswegen machen wir das jetzt und trinken von Erik Manns den Riesling Kalkstein Feinherb. Auf die Frage. Nein, ich muss antworten auf die Frage von dir.
Genau.
Ja, und zwar ist der Jahrgang beim Süßwein insofern entscheidend oder bei nicht trockenen Weinen, weil dieses Säure-Zuckerspiel entscheidend ist, wie der Wein am Ende schmeckt und wie viel Zucker er hat. Das heißt, in Jahrgängen, die eher kühl sind und eher ein bisschen mehr Säure haben, kann ich ruhig mehr Zucker haben und trotzdem fühlt es sich nicht zu süß an. In sehr heißen Jahrgängen, wo die Trauben per se schon sehr viel Zucker in sich haben und die Säure niedriger ist, brauche ich eben nicht so viel und die sind auch nicht so lange haltbar dann.
Also nochmal, das heißt also, besser ist es, wenn man einen süßen Wein macht, wenn er aus einem kühlen Jahrgang kommt.
Genau, und ihn auch zu kaufen und um ihn länger zu lagern. Und wir haben jetzt viermal 2021 heute, also immer der gleiche Jahrgang.
Und war das ein kühler? Ja, das war ein bisschen kühler als die anderen, ne?
Ja. Und wir haben Spucknapf vergessen hier, also es wird heute eine fröhliche Folge.
Ich hole einen.
Aber Michael, also 21 war eher, haben wir gelernt, ein etwas kühlerer
Jahrgang. Ja, etwas kühlerer Jahrgang, wie Dorothee uns auch gesagt hat, tatsächlich auch sehr gut geeignet für Süßweine dadurch. Ja. Und wir haben, ich muss auch mal eine Lanze brechen. Wir werden natürlich auch viele Folgen mit trockenen Weinen machen, aber auch international gesehen werden solche Weine, wie wir sie jetzt gerade probieren, auch gern so zum Aperitif gereicht oder zu Austern, zu sehr salzigen Gerichten. Ich liebe es zum Käse. Ja, also einen etwas gereiften Comté und einen Wein, der eine gewisse Süße hat, finde ich super. Viel besser als 98% der Rotweine dazu.
Und Betty, isst denn süße Weine zu süßen Torten? Oder ist es dann ein bisschen viel süß?
Nee, gut, ich glaube, es kommt noch drauf an, aber so gerade Schokolade lädt ja ein, also mit der Säure, mit der Bitterheit, dass man tatsächlich auch da die Süßweine zum Dessert nimmt oder wenn man eine schöne Mousse Schokolade hat, habe ich dann wieder die Schokolade drin, aber ich finde es auch ganz spannend, wenn man tatsächlich so fruchtige Komponenten hat und da einen guten Süßwein zu kombinieren kann. Mhm.
Ja, dann ist wichtig, wir haben auch viermal Riesling heute. Riesling ist insofern auch bei den nicht trockenen Weinen sehr gut geeignet, weil er natürlich die Säure sehr gut transportiert. Da gibt es eben Rebsorten. Ich habe jetzt einen Grauburgunder Trockenbeerenauslese getrunken zum Beispiel. Da ist eben nicht mal ganz so viel Säure da. Ne? Das ist einfach die Traube per se, die das macht. Das heißt, deutsche Rieslinge in Prädikatstufen sind Weine, wo sehr viele uns alle überleben werden. Ne? Das ist eigentlich... gibt ja auch viele, die sagen, ich kaufe mal Wein aus dem Jahrgang meines Kindes oder so. Das ist man eigentlich ganz gut bedient, auch oft besser als mit so manchen Bordeaux-Weinen, die vielleicht früher
müde wären. Das heißt, dieser Wein jetzt von Erik Manns, den kann man auch noch in 100 Jahren trinken?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ein Feinherber Riesling, der kostet 12 Euro. Ja, also das ist jetzt kein Wein für die Ewigkeit. Aber das ist ein Wein, der in 5-6 Jahren nicht mehr so süß schmeckt, wie er das heute tut. Und man sieht auch an der Flasche, wenn man es einschenkt, dass durchaus die Kohlensäure, die beim Abfüllen ist, auch ein Wein im Schraubverschluss, dass die da noch sehr präsent ist und die dem Wein auch nochmal eine extra Frische verleiht.
Das heißt, die verlieren ihre Süße mit der Zeit? Michael?
Ja, die Süße ist da. Aber durch die Säure wird es ausgewogener und durch die Lagerung und dann, wenn du eine 30 Jahre alte Auslese oder ein Kabinett trinkst, dann schmeckt das eigentlich, wenn der die gute Säure drin hat, eigentlich trocken nach der Reife, ja. Und das ist cool, weil er trocken schmeckt und trotzdem sehr wenig Alkohol hat. Also das ist jetzt schon mit das Stärkste an Alkohol und der hat 12, ne? Also das ist schon ein leichter Wein. Was riecht ihr, Lars?
Ich habe so interessiert bei ihm zugehört. Ich finde es auch
dann
so.
Dann frage ich Axel.
Ich habe gerade den Spucknapf geholt. Betty.
Was riechst du?
Super.
Sorry. Aber du kannst es jetzt so,
wenn man so wie du sich mit Geschmack beschäftigt, dann ist es eigentlich egal, was man schmeckt und was man riecht. Das funktioniert immer.
Naja gut, also ich glaube, man sollte es gut differenzieren können. Das habe ich logischerweise beim Schokoladensommelier auch gelernt. Ich muss gestehen, das Verkosten war jetzt nicht meine Stärke. Also ich habe meine Stärken. Ich glaube, alles, was man verkostet, muss man häufiger machen und wirklich häufiger praktizieren. Das habe ich so von den Sommeliers kennengelernt. Ich muss gestehen, Hagen Hoppenstedt hattet ihr ja auch schon hier. Das ist so mein Einstieg beim Wein gewesen, weil er bei meinem ersten Abend der Chaîne-Rotisseur neben mir saß und ich fragte dann so ganz charmant, und was machen Sie beruflich? Und er so, Sommelier. Und ich habe gedacht, okay, das wird ein ganz fürchterlicher Abend, du hast keine Ahnung von Wein. Und er meinte nur, solange dir Wein schmeckt, trink ihn und mach dir keine weiteren Gedanken. Und das behalte ich jetzt eigentlich seit 20 Jahren immer bei und ich fahre damit eigentlich ganz gut.
Extrem sympathisch, muss ich sagen. Wirklich, finde ich.
Und so haben wir uns alle rausgeredet.
Bis Michi kam. Michael muss
sagen. Aber ich habe so ein bisschen... Ich finde ihn gar nicht so süß. Mhm. Interessanterweise. Ich habe so einen ganz leichten Hang, einen ganz Hauch von Pfirsich. Aber nicht aufdringlich Pfirsich.
Ja, zurückhaltend in der Nase würde ich auch sagen. Am Gaumen ist eher dieses Zitrische, also eher so Zitrone, das ich am Gaumen habe, das im Mund bleibt. Ich freue mich, weil bei dem Podcast mit Dorothee Zilligen habe ich ja original gar nichts gerochen. Also ich war so erkältet, nicht Covid. Also und dann kannst du gar nicht über Wein sprechen. Ne? Also du kannst, wenn du nichts...
Schmeckt halt nach
nichts. Schmeckt nach nichts, ja.
Ich finde, er riecht aber auch sehr frisch. Also man kommt, finde ich, von der Nase her nicht auf die Idee, dass er eher süßer ist.
Genau, das ist ja auch viele, das tönt ja viele schon ab, wenn die riechen und sagen so, oh, das ist süß. Und das würde ich jetzt auch sagen. Auf der Nase würde ich jetzt auch schwer sagen können, ob der trocken oder süß ist. Ja.
Und du hast hinten auch so ein bisschen Salz raus, ne?
Was immer schön ist, weil es ja immer so ein bisschen kickt. Also wenn... das ist ja auch so, beim Backen ist ja auch so, dass du eigentlich immer Salz auch nimmst, oder? Oder macht man das nicht so?
Naja, an alles Süße muss eine Prise Salz. Genau. Und es macht ja beim Kochen auch manchmal Sinn, einfach eine Prise Zucker mit reinzugeben.
Genau, ja.
Um den Geschmack rauszuholen.
Wobei viele das übertreiben, finde ich, beim Kochen. Also kochen schon viele mit relativ viel Zucker schon, weil das den Geschmack der Menschen trifft, finde ich. So viele Soßen und so, die, oder Rotkohl oder so, ist einfach echt zu viel Zucker schon, um das mir zu. Also habe ich schon ein paar Mal erlebt, irgendwo, wo ich gegessen habe, wo ich gedacht habe, so.
Warum muss dann alles süß in eine Prise Salz, Betty?
Naja, weil es den Geschmack noch mehr rausholt. Also es ist tatsächlich, dass man ja manchmal das Gefühl hat, so, es fehlt noch irgendwas. Und klar, also bei Brot und bei Gebäcken braucht man den Salz, auch alles, was mit Hefe zu tun hat. Das braucht man den Salz, um halt die Hefe auch unter Kontrolle zu halten. Also es ist dann auch mal so ein Spielchen, ich bin jetzt kein Bäcker, aber das kriegt man immer davon noch mit. Und man merkt es manchen Torten und Keksen oder sowas halt auch an, wenn man so das Gefühl hat, die sind zu flach vom Geschmack. Dann macht es Sinn, tatsächlich einfach noch mal eine Prise Salz mit reinzugeben.
Und Säure? Also ist das auch so eine Kombination, eine süße Säure? Also es ist ja im Wein immer, ne? Da heißt es ja irgendwie, süße Säure ist so die Balance und gar nicht so sehr die Süße und das Salz.
Also kommt immer drauf an, was ich natürlich mache. Also es gibt ja auch, wie gesagt, also Schokoladen, die sehr sauer sind. Also gerade wenn man so in diesen hochprozentigen Bereich geht, hat man ja häufig so gerade auch Schokoladen, die so aus Asien kommen. Die haben eine größere Säure als zum Beispiel Südamerika. Da brauche ich keine extra Säure mehr irgendwie zuzugeben, sondern also da muss man tatsächlich dann auch schon gucken, wie arbeite ich mit diesen Schokoladen weiter.
Okay. Das ist was anderes, wenn ich so eine oder verarbeitest du solche Schokoladen überhaupt in Kuchen? Also spielt das da eine Rolle oder ist das alles diese?
Also ich darf ja zum Glück nur dekorieren. Also von daher mache ich mir über. Ich bin ja nur als Dozentin tätig. Das heißt, ich höre mal, was die Kollegen so machen. Aber gerade wenn man so mit den Schokoladensommeliers spricht, die halt wirklich dann als Schokoladiers arbeiten für Pralinen und sowas, da ist es ganz wichtig, welche Schokolade ich eigentlich nehme mit dem Inhalt, den ich dann kombiniere. Also dann geht das wirklich so in diese Richtung auf wie Weine. Wie kombiniere ich die einzelnen Punkte, um den Charakter der Schokolade auch rauszubringen.
Okay.
Eine Wie wird man denn Schokoladensommelier? Ja. Was muss man da machen?
Indem man Konditormeister ist und das ist eine Zusatzausbildung, die von der Bäckerakademie in Weinheim ausgerichtet wird. Das ist so die Bundesakademie der Bäcker. Die bilden auch die Brotsommeliers aus und haben dann netterweise uns Konditoren auch unter die Fittich genommen und machen da die...
Wie viel gibt es so in Deutschland? Wie viele Schokoladensommeliers ungefähr?
Ich glaube, wir sind... jetzt mittlerweile so 60. Ich war der erste Jahrgang und eigentlich sind jedes Jahr immer so 10, 12 dazugekommen.
Schokoladensommeliers, die in Weinheim ausgebildet werden, Leute.
Also ich träume dann, dass ich bei uns in der Hanselounge dann sage so, und zum Dessert ein paar Pralinen, dazu würde ich gern unseren Schokoladensommelier vorbeischicken an den Tisch. Wie das klingt, wenn dann jemand käme, wo man sagt so.
Habt ihr keinen?
Nein, wir hätten so 70- oder 75-prozentige Südamerikaner. Ich finde, wenn du so eine so hochprozentige Schokolade, das lutscht man, also das fließt nicht so weg, ne? Das ist schon sehr. Nee,
man soll sie auch lutschen. Also man beißt ja keine hochwertige Schokolade, die soll man ja nicht beißen, sondern man legt sie sich wirklich im Mund und lässt sie schmelzen oder.
Tatsächlich, gut, das ist für Axel und mich neu.
Ja, weil ich habe die Diskussion tatsächlich öfter mit dem Bruder von meiner Freundin, der ist halt, also dem brauchst du keine Schokolade unter irgendwie 75% zu schenken. Und der sagt, ey, das musst du lutschen so. Und ich sage, ey, es gibt Lutscher und Beißer und ich beiß die halt. Also, es gibt Lutscher und Beißer. Ja, aber es ist
so. Ich glaube, es ist ein ganz großer Team Unterschied. Lutscher. Ich glaube, wie beim Wein auch. Also wenn ich irgendwie den Bedarf habe, aus Frust Schokolade zu essen, dann kaufe ich mir was Billiges. Mhm. So, da würde ich mir auch einen billigen Wein kaufen, wenn ich mir ganz schnell irgendwie einen Liter reinkippen will. Bei hochwertiger Schokolade ist halt tatsächlich der Punkt, auch an der kann ich riechen, die riechen schon unterschiedlich. Und wenn ich sie dann wirklich auf die Zunge nehme und einfach schmelzen lasse, dass sie auf eine gewisse Temperatur kommt, dass die Kakaobutter flüssig ist, dann entwickeln die eigentlich ihr Aromen. Und dann merkt man genauso wie bei einer guten Weinlage auch, wo kommen sie her, von welchem Baum kommen sie, also aus welcher Region kommen sie. Also jedes Anbaugebiet hat auch da halt so seine Spezifikation mit ganzen eigenen Arten. Habe ich dann auch auf viel Frucht auf der Plantage dabei und sowas. Also es ist wirklich
Also du spannend. Also wenn du jetzt eine Schokolade kriegst, könntest du, also wenn alles optimal läuft, das bestimmen, woher das kommt und wer das gemacht hat?
Also wenn man sich halt wie bei Wein auskennt, ja. Also zumindest, dass man es auch so grob einordnen kann, so nach Motto, ist das jetzt eine asiatische Kuvertüre, ist das mehr eine afrikanische, ist das mehr eine südamerikanische?
Okay. Und kannst du ein Stück Schokolade einfach so essen? Oder ist sofort im Hirn, was passiert? Ja,
ich kann Schokolade auch so essen. Ja.
Das ist kein Problem. Was ist denn so eine normale Schokolade, so für den Alltag? Was gibt's da eine Empfehlung?
Also ich würde tatsächlich mal, also wenn man so wirklich ganz normal im Alltag Schokolade essen will, glaube ich, ist man im Supermarkt immer ganz gut. Also ich mag zum Beispiel mal Haché aus Bremen. Das ist für mich immer so, die haben schönen Schmelz, die kann man gut essen, die sind ein bisschen hochwertiger. Die sind auch nicht ganz so süß. Also die meisten Schokoladen sind halt auch sehr süß im Supermarkt. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Und ansonsten lohnt sich das halt wirklich mal so ein bisschen mehr auch in die Fachgeschäfte reinzugucken. Also es gibt wirklich sensationelle, tolle Schokoladen. Auch von Kleinstanbietern, welche, die auch ihre Bohnen hier quasi erst malen, Bean to Bar, riesengroßes Thema international, kommt auch langsam in Deutschland, also dass man wirklich nur die Bohnen kauft, hier röstet und dann weiterverarbeitet.
Okay.
Boah, ich habe total Hunger gerade auf Schokolade.
Ich habe auch Bock auf Schokolade.
Aber wenn du einmal zum Beispiel bei uns ums Eck, dieser Lederach zum Beispiel, wenn du einmal in so einen Laden gehst und du bist auch, ist wie beim Wein, ich glaube, du bist dann versaut hinterher, du magst keine Mega
und es
Schokolade.
Ist doch fast im Verhältnis mit Michael fast noch teurer dann. So es Lederach, ist, so eine kleine Tüte Schokolade, 12 Euro oder so.
Und es ist der Neid, also der Stress in der Familie ist größer. Weil
aber wenn ich das nochmal festhalte, dann ist das, wenn ich jetzt eine Schokolade beiße und schlucke, dann ist das so, als ob ich mir die Nase zuhalte und Wein runterkippe oder sowas?
Genau.
Okay.
Sehr guter Vergleich.
Cool. Ist mir gerade eingefallen, deswegen wollte ich das noch unbedingt sagen.
Also deswegen meine ich, da geht halt auch so eine billige Schokolade, wo ich eigentlich sowieso nicht schmecke, außer süß. Denn das geht halt schnell und das befriedigt dann halt vom Zuckergehalt, aber ansonsten.
Dann muss ich das überdenken mit meinem Lutscher-Dasein.
Ich war also öfter bei Ikea, weil wir unsere Wohnung gerade einrichten, so Marabu oder so, ist das schon was Gescheites oder sagst du eher nicht so?
Also ich mag sie total gerne, aber sie ist halt extrem süß. Also sie ist halt nicht in dem Sinne eine hochwertige Schokolade oder Kuvertüre. Also
das ist aber wie beim Wein. Nee, obwohl beim Wein ist es ja so, die süßesten Weine, Michael, sind eigentlich die hochwertigsten.
Ja, weil am wenigsten Ertrag ist, ne? Weil in so einer gefrorenen Traube, die du drückst du zusammen und da kommen dann 3 Tropfen raus und dann kommt da natürlich ganz, ganz wenig nur raus.
Genau, und bei der Schokolade ist halt viel Zucker zugesetzt worden, deswegen ist sie halt günstig. Und es ist halt wenig Kakaomasse drin.
Ach so.
Das Schlimme ist eigentlich, Michael, dass du hast diese tolle neue Wohnung mit Seeblick und richtest sie bei IKEA ein.
Ist ja kein Geld mehr übrig.
Ja, also teilweise haben wir schon in den Kinderzimmern und auch tatsächlich bei uns im Flur eine, das waren jetzt auch vorne da, die gesagt, so, oh, das ist vom Tisch, da sieht man sofort, sage ich tatsächlich das von IKEA. Das hat so perfekt gepasst. Die Mischung macht's. Und also ich esse da auch einen Hotdog.
Immer den vegetarischen Hotdog bei IKEA gegessen?
Den habe ich gesehen, der sieht schon so bräunlich aus.
Widerlich.
Die Kind sieht echt nicht gut aus. Aber IKEA ist, glaube ich, der größte Gastronom in Hamburg.
Ja, kann sein.
Also umsatzmäßig und ja. Kann sein, aber wir sind jetzt vom Thema abgekommen.
Und dürfen trotzdem nicht in die Schäden, ne? Ja, ja,
aber haben die Wein?
Ich glaube, die haben nur diesen Glock, diesen Glühwein da, diesen Und sonst nein. Nein.
Den testen wir mal.
Müsste man selber zusammenbauen, den Wein vielleicht, in so einer Anleitung.
Aber bist du denn, ich muss mal hier richtig drücken, bist du denn quasi, also du stehst auf süßen Wein, das habe ich richtig verstanden, oder?
Also ich mag ihn total. Ich finde halt, das Besondere ist halt bei süßen Wein, ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht, als Michi meinte, so hättest du Lust zu kommen und es geht um Süßwein. Ich glaube, das Besondere für mich ist bei Süßwein nimmt, trinkt man ja nicht einfach mal eben so. Also da nehme ich mir keine Flasche und trinke die mal eben abends vom Fernseher so, okay, ohne irgendeinen Anlass. Ich finde irgendwie, Süßwein ist für mich immer so kombiniert eigentlich mit einem schönen Essen. Mhm. Also mit einer Geselligkeit, um dann eigentlich noch so einen grünen Abschluss hinterher zu haben. Mhm. Also ich finde es halt auch mal schade, wenn es keinen Süßwein gibt beim Essen.
Meistens gibt es keinen. Also wir hatten ja vorhin da am Freitag und dann hat meine Frau noch ein Dessert gemacht, einen Pflaumen-Mohn-Crumble. Und ich habe dann, war auch nicht mehr ganz nüchtern, habe eine 2,7er Trockenbeerenauslese, das Beste vom Weingut Mallard aus Krems aufgemacht, eine halbe Flasche. Und die war so gut, dass es eigentlich, wir hätten gar kein Dessert gebraucht. Also es war eigentlich dann der Wein war so gut, dass das Dessert den Wein nicht kaputt gemacht hat, will ich meiner Frau nicht sagen, aber dass es eigentlich gar nicht gebraucht hat. Na, weil die Pflaume hat auch sehr viel Säure gehabt, die war relativ hart noch, also die war nicht so vollreif. Und der Wein war so intensiv und so kraftvoll, dass du eigentlich nichts mehr geschmeckt hast. Und das ist bei der Kombination auch zu beachten. Na? Also wenn der Wein zu fett ist, dass das Essen komplett untergeht, geht es auch nach hinten los. Aber du kannst dann, also am besten wäre nur eine Kugel Vanilleeis gewesen. Zu diesem Wein und fertig. Na, dann brauchst du nichts. Und wenn der was Nussiges hat, ist mein Tipp auch noch so ein bisschen Kürbiskernöl oder so drüber über das Vanilleeis und dann hast du diese Nussigkeit auch und das ist perfekt dann. Das passt.
Kürbiskernöl übers Vanilleeis?
Ja, großartig.
Ja, echt? Großartig. Ja.
Wieso wisst ihr das alle?
Weiß man. Hab ich
schon mal gegessen.
Aber okay, also warte mal. Also aber Kürbiskernöl übers Vanilleeis? Also nicht über, weil du sagst, das ist irgendwie Nussigkeit oder so.
Ja, das hat ja was Nussiges, ne? Okay. Und dann, wenn der Wein oder gerade so bei Sherrys oder so, die oft dieses Nussige mitbringen, ja, bei süßen Olorosos aufwärts bis hin zum Pedro Ximenez, dann findest du diese nussige Komponente auch im Vanilleeis ja nicht da ist.
Ja.
Es sei denn, du machst irgendwie einen Walnuss-Crumble, dann ist schon wieder Arbeit, aber nur einfach ein bisschen Vanilleeis, Kürbiskernöl drüber.
Aber wie viel Kürbiskernöl?
Nein, ich brauchst du nicht so viel. Wie du es magst, probierst du es aus und wenn du mehr, kannst du mal mehr draufschütten.
Also erstmal so einen Löffel und dann ein paar Tropfen und dann kann man sich ja steigern.
Wow. Ja, damit kann ich zu Hause ordentlich punkten, glaube ich.
Also übrigens bei uns auch in Österreich nicht unüblich, meine Mutter kommt aus der Steiermark, aus der Home of the Kürbiskernöl, dass man Rührei mit Kürbiskernöl macht.
Aber also Kürbiskernöl in die Pfanne und dann das Rührei machen?
Ja, oder? in das Ei, ja. Dann nimmst du eben keine Milch, sondern ein bisschen Kürbiskernöl auch in die Masse, wenn du sie einmal durch.
Ach so, okay.
Ja. Man kann zum Beispiel auch gut ein Biskuit mit reingeben.
Ja.
Zum Backen oder einen Kuchen.
Okay.
Auch einen ganz eigenen Geschmack.
Könnt ihr aufhören? Könnt ihr bitte?
ich habe auch voll Hunger jetzt in
hier. Aber jetzt mal abschließend zu diesem Wein muss man sagen, Michael, Betty, ist jetzt kein Wein, an den ich mich in das noch in 45 Minuten erinnere, oder?
Oh. Also ich glaube, dass das ein Wein ist, der...
Um mal ein bisschen, auch mal ein bisschen, bisschen Schärfe hier reinzubringen.
Ja, danke, das stimmt. Für die Schärfe verantwortlich.
In diese gekaufte Schärfe.
Der Counterpart von der Süße ist ja die Schärfe. Ich glaube, sowas passt super zu einem Räucherspeck.
Bei der Counterpart von der Süße haben wir jetzt gerade gehabt, ist Salz und...
Säure.
und Säure. Und jetzt sagst du Schärfe.
Ja, weil Schärfe auch super dazu passt. Also okay. Ingwer, Sushi, also wenn Sushi dazu irgendwas, was so einen Spice hat, dann merkst du es gar nicht mehr diese. Und weil die Säure gut da ist, weil das Salzige, was Lars auch gesagt hat, da ist, finde ich, ist das gar nicht so süß, der Wein. Wirklich nicht.
Wäre es für dich ein Wein zum Dessert? Also ich sehe ihn tatsächlich eher mehr beim klassischen Essen, ja, aber nicht unbedingt beim
zu Austern. Dessert. Zu Austern, ne? Einfach da Tabasco.
Zu Austern. Axel.
Ja, ich hatte heute Austern. Ja. Nein, hatte ich nicht. Aber trotzdem eine schöne.
Wir haben auch Hörer, die Austern essen. Das hat ja nichts, da muss man doch nicht gleich dekadent sein, wenn man eine Auster isst.
Na, ich weiß nicht.
Ich habe dann einer über dem.
Habt ihr Triangle of Sadness schon gesehen? Also,
Nein.
Ah, müsst ihr sehen.
Ich war ja in Amsterdam ein paar Tage mit der Familie und hat einer unserer User mir geschrieben, unbedingt dort und dort in irgendeinem chinesischen Laden die pochierten Austern essen. Da habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen dahin. Sagt sie, nein, mit den Kindern und das ist keine Austern und da gehen wir jetzt nicht hin.
Also, was sind denn pochierte? Was heißt pochiert?
Michael, was kommt jetzt für ein Wein?
Das Pittermännchen.
Also,
vom Weingut Johann Baptist Schäfer. Kabinett 2021. Ja, pochiert heißt im Wasser quasi gekocht.
Ach so.
Also du kannst ja ein Ei, wenn du das in kochendes Wasser aufschlägst, dann hast du ein pochiertes Ei.
Also okay, aber das muss, das Flüssige ins kochende Wasser und dann.
Ja, genau.
Okay, und die Austern?
Ich hatte neulich ein
gekocht
Austern. Das ist 65, was weiß ich nicht, 65 oder 68 Grad Ei. Michael, kennst du das?
Ja, das kenne ich, ja. Das heißt aber anders. Ich glaube, das ist irgendwie.
Ist eine Stunde gekocht bei 66 Grad.
Ja, okay, ja, genau, ja. Und wie war das?
Wie ein Ei.
Es gibt dieses 1000 Minuten Ei, dieses Onsen-Ei und so weiter. Also da gibt's ja.
Wo hattest du das Ei?
Wir hatten das
erzählt. Komische Folge.
Lars, du bist weg. Wo bist du?
Diese Packung, die du mir mitgebracht hast, hat ein Loch und da tropft es auf das schöne Parkett. Wir hatten tatsächlich, meine Frau und meine Freundin hatte einen Freund von mir und mir geschenkt einen Abend mit dem Koch aus unserem Lieblingsrestaurant.
Das ist?
Welches zu Hause. Das ist in der Ostsee gewesen. Das heißt, die Hafenküche in Flensburg. Mhm. Und er war zu Hause und wir mussten ordentlich mitschnibbeln und so. Das war sensationell. Als ich ihn dann fragte, ob er mir mal das Rezept geben kann, sagte er würde halt nie nach Rezept kochen und sagte, alle guten Köche würden eigentlich nicht nach Rezept kochen. Das Einzige, wo man immer ein Rezept bräuchte, und das ist jetzt die Überleitung, Betty, ist, wenn man einen Kuchen machen würde. Kuchen ohne Rezept wäre eine Katastrophe, weil man, ist das so?
Ja, ich kann es nur unterschreiben. Also ich habe das beste Beispiel zu Hause. Mein Sohn hat als erstes Koch gelernt, hat dann Konditor gelernt, ist jetzt mittlerweile Bäckermeister. Vom Herzen her ist er immer noch Koch. Das heißt, wenn wir beide mal zusammen kochen, steht einer ohne Rezept in der Küche und die andere Person hat immer ein Rezept und steht damit vage. Das bin ich. Das bin ich als Konditorin gewohnt. Klar, irgendwann hat man so ein paar Sachen auch im Gefühl, aber ich glaube, jeder Konditor hält sich eisern ans Rezept. Also wirklich aufs Milligramm, weil es wichtig ist, damit es gelingt.
Tatsächlich, also da machen 5 Gramm mehr oder weniger einen riesen Unterschied?
Eine Summe macht es nachher irgendwann den Unterschied. Und im Gegensatz zum Kochen kann ich halt nicht improvisieren. Also ich finde so beim Kochen, wenn ich irgendwie merke, dass das Fleisch halt gerade ein bisschen mehr Hitze braucht, dann mache ich die Pfanne heißer. Aber ich kann jetzt nicht einfach anfangen und den Ofen einfach mal so um 10 Grad höher machen, weil ich denke, der Kuchen müsste schneller backen. Dann wird die Konsistenz halt komplett anders. Also es ist tatsächlich noch mehr Physik, Chemie, die da zusammenkommt. Und wenn das alles stimmt, dann wird es sensationell. Und wenn es nicht stimmt, dann wird es auch häufig eine Katastrophe.
Und deshalb verzweifelt Tim Melzer bei Kitchen Impossible immer so, zum Kochen oder Backen geht. Ne?
Genau, Tim Raue, wie auch immer. Also Tim Raue hatten wir ja gerade in der letzten Staffel auch als Gastjuror, der auch gleich wieder meint, dass er nicht backen mag, kann, wie auch immer. Und ich glaube, das ist tatsächlich der große Unterschied auch zwischen den Köchen und den Konditoren. Die's strikt ans Rezept halten, das ist nichts für Köche. Die sind Freigeister.
Ich finde, es ist sogar schon in der Patisserie so. Also in die Süßspeisen in Restaurants merkst du sofort, ob da einer da ist, der dazu eine Liebe, eine Leidenschaft hat. Und sonst ist es meistens irgendwie Crème brûlée,
Schokoladenmus. Ja, und der auch versteht, was er eigentlich machen muss.
Ja.
Also dass es halt nicht nur irgendwas aufschlagen ist, sondern dass es ein System ist, was da eigentlich zusammenkommt.
Wenn du so eine Torte siehst jetzt beim großen Backen, weißt du schon, die wird mir schmecken oder nicht? Also kann man das erkennen schon von außen? Oder wenn du irgendwo bist, wenn du vorbeigehst an so einem Laden in irgendeiner Stadt, wo du noch nie warst und siehst du, das ist gut, oder?
Ja, also ich glaube, man sieht es häufig in der Dekoration. Also wenn eine Torte wirklich auch schön gearbeitet ist, dann weiß man, da ist jemand bei, der einmal ordentlich arbeiten kann. Das heißt, er wird auch ein Rezept ordentlich lesen können. Wobei ich gestehen muss, dass ich glaube, meistens die besten Torten tatsächlich sind die irgendwie so zu Hause weitergegeben werden von Oma, Tante, sonstiges. Also so diese klassischen Blechkuchen und sowas. Und ihr Österreicher seid da ja ganz großartig drin. Also ich glaube, das sind so mal so diese Kuchen, die wirklich so mit Liebe gemacht sind, wo wo sich ganz viele einfach eine Scheibe von abschneiden können. Die sehen manchmal nicht schön aus, aber die sind extremst gut.
Aber ist wenn wir bitte aufhören, über Scheibe abschneiden. Mir läuft so dermaßen das so
ein,
Wasser.
Ich sag nur so ein Blechkuchen, Apfelblechkuchen, oh, lauwarm mit Schlagsahne.
Ja, aber ist das eine Torte? Also ich dachte, also
naja, aber das ist ein Kuchen. Also diese klassischen Torten mit mehreren Schichten, das sind für mich Sonntagsgebäcke. Also wirklich Festtagsgebäcke. Also ich weiß, dass ganz viele Leute ja auch immer so Buttercreme mag ich nicht. Mhm. Buttercreme ist für mich entweder ein Klassiker, ein Frankfurter Kranz, wenn er gut aufgeschlagen ist. Aber eigentlich so eine Torte, die ich auf einer Hochzeit esse, die ich auf einem Geburtstag esse und dann nicht so ein großes Stück, sondern ein kleines Stück und dann irgendwas noch dazu als anderes Gebäck esse. Klassisch ist eine Torte halt etwas, was geschichtet ist. Also der Kuchen besteht halt aus einer also mehreren Komponenten, aber im Ganzen gebacken. Und eine Torte sehe ich so, dass es halt ein Boden ist, der gefüllt ist mit verschiedenen Strukturen, Füllungen, wie auch immer.
Mhm. Und wo gibt es die besten Torten hier in Hamburg?
Jetzt müsste ich mich ja mit meinen Innungsmitgliedern anlegen. Nein, nein. Also
wo gibt es besonders gute Torten?
Also ich würde zumindest immer gucken, dass es handwerklich ist. Wobei auch die Bäcker tatsächlich gute Torten teilweise haben. Wir sind ja immer so Bäcker, Konditoren. Das sind ja so zwei Gewerke, die...
Die mögen sich nicht so? Die Bäcker und die Konditoren?
Ah, okay. Aha. Also ja, irgendwo gehören wir zusammen, aber es ist halt aus der Tradition. Es gibt die Bäcker und es gibt die Konditoren. Und wir sind getrennt und es ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich vom Handeln und vom Arbeiten her. Also durch Jürs habe ich, also durch meinen Sohn habe ich tatsächlich so Brot mehr verstanden, Hefeteig, warum es so schwierig ist, ein gutes Brot manchmal auch zu machen, was da die komplizierten Sachen sind. Und die Konditoren sind halt so, die puzzeln halt so ein bisschen vor sich hin, gefühlt immer. Also es gibt ja auch nicht handwerklich diese riesengroßen Konditoreiketten. Also mal vielleicht mit ein, zwei Geschäften, aber so wie hier zum Beispiel das Backhus oder Junge oder sowas, das ist als Konditor gar nicht möglich.
Hm. Ist dir was, wir müssen mal den Gauss einladen, fällt mir gerade ein, ja. nach der Betty, oder? Das war auch so ein Geschmacks- und vor allem der Typ ist irre. Ja, kurze Frage, ist es noch der Wein-Podcast hier, Michael?
Ja, ich habe das Gefühl, Betty, du bringst so eine Atmosphäre, so eine entspannte. Frage, ja.
Was mich seit ein paar Wochen umtreibt und auch bei diesem Wein, ist, dass ich öfter, wenn ich Weine aufmache, das Gefühl habe, sie sind so ein bisschen faulig. Sie sind so ein bisschen, wirken erstmal nicht frisch. Mhm. Und nach 2-3 Minuten hat sich das dann gelegen. Aber eben bei dem Wein hatte ich am Anfang, dachte ich so, boah, hat es mir richtig ein bisschen geschüttelt, ja, wie der Österreicher sagt.
Ja, also so ein bisschen was Abfälliges, was Mostiges.
Ja, irgendwie so ist es. Woher kommt es?
Ja, das ist natürlich immer noch relativ jung und auch unruhig. Ein bisschen der Schwefel. Und das kann schon sein, das ist vor allem aber ein Phänomen in der Jugend. Ich bin gespannt, weil ich habe jetzt tatsächlich, der erste war ein Feinab und jetzt gibt's dann drei Kabinette. Also dreimal die gleiche Prädikatstufe und davon auch zwei von der Nahe. Und die Lage Pittermännchen an der Nahe ist eigentlich sehr, sehr bekannt. Auch für trockene Weine, aber auch für süße. Johann Baptist Schäfer war Mitglied des VDPs. Eine große Lage ist das. Und daraus einen Süßwein zu machen mit 8,5 Alkohol, also wirklich was Leichtes, ein Kabinett, war mein erster Gedanke auch, aber das verfliegt eigentlich mit ein bisschen Luft, dieses eher dumpfe, genau, nicht ganz so appealing von der Nase, bin ich aber bei dir.
Hilft es dann manchmal auch, wenn man sagt, man macht es auf, macht es wieder zu, stellt es in den Kühlschrank und am nächsten Tag ist es dann ganz weg?
Nee, das ist auch zu wenig, weil es gar keine Oberfläche gibt an der Flasche, also einen kleinen Schluck sollte man schon ausschenken, damit ein bisschen mehr Luft ist, um zu atmen. Das ist der Vorteil auch bei diesem Wein, also auch bei diesem Wein ist, dass der wahrscheinlich im Kühlschrank nach 2 Wochen immer noch gut trinkbar ist. Ne? Das ist beim trockenen Wein meistens sehr früher schon vorbei, aber mit den Süßweinen, gerade wenn die so wie der jetzt ist, das ist überhaupt kein Problem, den sogar vielleicht noch länger
im Kühlschrank. Ich finde, der schmeckt wie ein Sekt.
2 Wochen trinkbar?
Ja, vielleicht ist ja sogar hervorragend. Noch länger. Ja, du hast auch schon trockene Weine so lange.
Ja, habe ich. Aber ich muss sagen, so allmählich komme ich dahinter, weil das hatte ich neulich, da stand Steinwein ziemlich lange drin und ich dachte, oh, das geht noch. Ging aber nicht mehr. Also und das ist eine neue Erfahrung für mich.
Also wenn die Flasche ganz voll ist, es kommt wenig Luft dazu, ne? Ja. Dann kann es schon auch länger drinstehen. Aber okay. Sobald du mehr ausgeschenkt hast, je mehr Oberfläche ist, umso schneller oxidiert es dann auch. Aber was ist denn nach diesem
Erd? Habt ihr das auch, dass der wie ein Sekt, mir schmeckt der wie ein Sekt? Wie ein Sekt ohne Sprudel.
Also ich finde es total spannend, weil er komplett anders schmeckt, als wie er riecht. Also ich finde, wenn man ihn riecht, erwartet man was anderes als das, was da vom Geschmack ist.
Irgendwer spielt Klavier hier, oder?
Irgendwer spielt Klavier, aber bin ich das?
Cool.
Lars, das hatten wir schon. Ne? Das hatten wir schon, dass du das musiziert hast. Ja, das ist eine der ersten Folgen.
Ja, das kann. Das war
danach sind die Hörerzahlen nach oben geschnallt, als wir das weggemacht haben.
Das war wahrscheinlich ich, mein Handy macht ganz komische Sachen.
Wie schmeckt er denn dann, wenn du sagst, er schmeckt ganz anders, als er gerochen hat?
Also, ich finde, er ist viel fruchtiger. Also es ist sehr...
Also ich finde, er zieht es hier so richtig zusammen. Ne? Mhm. Also finde ich, die Säure ist extrem stark. Und dadurch ist der Zucker, der auch drin ist, auch gar nicht so präsent. Also das ist ein süßer Wein, aber ich finde, der wirkt gar nicht so süß, wenn du es runterbrichst. Ne? Am Anfang auf der Zunge, ja, da hast du die Süße, aber sonst, wenn du ihn runtergeschluckt hast, ein bisschen wartest und überlegst, war der jetzt so süß, finde ich, ist er nicht so süß.
Er ist dann immer noch sehr fruchtig, finde ich. Also er ist wirklich so, dass man...
Aber findest du das? Ich finde, sowohl bei dem ersten als auch bei dem zweiten fällt es einem schwer, jetzt wirklich präzise was daraus zu schmecken. Oder, Axel?
Ich weiß nicht, also Zitrone beim ersten und hier ist es auch zitrisch, aber irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ist das Limette mehr oder irgendwie
grüner? Es ist herber. So? Ja, es ist herber, ne? Also es spannt mehr. Du merkst, es hat mehr Gerbstoff, ja. Und deswegen ist es eher die Limette oder die Limettenschale. Und ich finde, es ist deutlich salziger nochmal. Also das Salz habe ich, ist auch ein bisschen rauchig hinten am Gaumen, finde ich. Ja, also so ein bisschen wie so speckig oder so. Und ist, für mich am Gaumen ist sehr viel Action. Also ich finde, es ist sehr viel Dynamik in dem Wein. Also es ist sehr, wenn du den im Mund hast, da passiert schon was. Da ist so richtig, kostet 17 Euro die Flasche. Der Winzer war vor kurzem bei mir, hat mich besucht, und auch die trockenen Weine haben echt derbe viel Säure, und das hat der einfach auch, das ist der Jahrgang. Und dann in dem Kabinettsprädikat ist das ein Wein, den ich auf jeden Fall in 5-6 Jahren gerne nochmal trinken würde und noch viel lieber ständig in 10 Jahren. Also man müsste sich jetzt ein bisschen was hinlegen und es wirklich konsequent nicht anfassen.
Aber wenn du jetzt sagst, der hat derbe viel Säure, wird das viele Hörer abschrecken. Die sagen, oh nee, Säure will ich gar nicht.
Ja, Säure will ich gar nicht, weil sie natürlich irgendwas macht, dass dann Leute sagen, ich habe irgendwie Sodbrennen oder so. Ich glaube es nicht, weil das ist auch etwas, was du jetzt nicht ohne Ende trinken kannst. Man trinkt mal ein Glas, ne? Oder einen Schluck dazu. Und das ist aber jetzt, Betty, schon mehr geeignet zu einem Dessert wahrscheinlich als der erste, oder? Siehst du das schon ein bisschen in die süße Richtung oder ist die Säure dann doch etwas...
Also ich sehe es bei beiden. Also ich habe eben tatsächlich überlegt, so wäre es für mich Dessert oder wäre es tatsächlich für mich noch eher irgendwie ein... ich glaube, es wäre tatsächlich eher etwas Herzhaftes. Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel für eine Tarte oder sowas oder einen Zwiebelkuchen oder sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Oh, sehr gut. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen dazu so eine Forgaterine mit so Apfelscheiben, die karamellisiert sind oder so. Weil dann nimmst du den Apfel mit, ne, und hast eben, ja... Also
Vorgratterin, ist das Gänsestopfleber?
Gänseleber.
Ich kann mir auch vorstellen, ja. Diese Köttbullar von Ikea. Ja. Michael, wie, oder?
Oder so ein Ikea Hotdog.
Vor kurzem habe ich für meine vegetarischen Kinder und meine Frau habe ich Kohlrabi blanchiert und dann gebacken. Kohlrabi-Scheiben.
Hast du mal...
Ja, das war echt gut, ja. Irre. Sehr viel gegessen. Ja. Sehr kreativ fand ich als vegetarisches
Gericht. Ja, mega, aber ich war mal im Zeig, da hat der Kohlrabi geräuchert. Ich habe einen Film darüber gemacht, unfassbar. Also aus Kohlrabi hat er so einen Schaum gemacht, also ich bin fast abgeklappt. Also,
wow, okay.
Wahnsinnig.
Einfacher Tipp, Kohlrabi in Backofen und dann Kohlrabi vergessen.
Das ist Sellerie, oder, dachte ich?
Nee, Kohlrabi. Wir reden jetzt über Kohlrabi.
Und dann?
Vergessen und dann irgendwann nach 2-3 Stunden rausholen und dann in kleine, feine Scheiben schneiden, schöne Soße dazu. Sensationell. Das heißt, also sensationell ist vielleicht übertrieben, aber für einen Vegetarier schon mal eine Alternative.
Okay, cool.
Gut, was nehmen wir jetzt, Michael?
Sind wir fertig? Ich muss ja die anderen zwei Weine noch holen.
Achso, ja.
Ich überlege eben auch...
es wurde ja neulich... Ich wurde ja zum ersten Mal gelobt von einem Hörer, weil ich immer auf die Zeit achte.
Nein, das muss ich auch.
Noch eine halbe Stunde für zwei Weine ungefähr. Ja,
nein, das muss ich auch.
Normalerweise kein Problem.
Nein, das muss ich auch noch vorlesen.
Nicht vorlesen. Das ist jetzt Quatsch. Hol jetzt die Weine. Und bring ein paar Austern mit.
Nee, wie toll Lars ist.
Hast du eigentlich mitgekriegt, dass er mit einem Freund offensichtlich da irgendwas Malat von 2007 getrunken hat? Warst du das? Axel, kannst du es jetzt ruhig sagen, wenn er rausgeht.
Wir haben ja immer donnerstags, ne, unsere.
Ach so, habt ihr eure eigene Runde?
Ja, wir machen also auch so einen Podcast, also so ein bisschen erfolgreicher als der hier.
solange der der Michael draußen ist. Es gibt ja diese Bücher von Gyldane Altekrüger, Abnehmen mit Brot und Kuchen. Kennst du sicherlich auch. Und das ist ja immer so für mich, dass ich mich frage, geht es wirklich? Kann man mit Brot und Kuchen abnehmen?
Ich sage jetzt einfach mal ja, dadurch, dass ich in Corona erstmal 30 Kilo abgenommen habe und ich habe bestimmt auf nichts
Wahnsinn.
Verzichtet.
Wow.
Dafür bin ich halt so sehr Genussmensch. Also ich glaube, man sollte halt einfach darauf achten, wie viel man isst, was man isst, und dann fängt man dann tatsächlich auch so manche Sachen genauer unter die Lupe zu nehmen, ob man vielleicht noch irgendwo was zusetzen kann oder alternativ machen kann. Aber also ich finde per se, also wenn man gerne isst, so auf alles zu verzichten, geht gar nicht, ne?
Nee, aber das ist schwierig. Natürlich der Traum. Aber
schwierig.
Michael, was ist der dritte Wein?
Das ist die Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett 2021 vom Weingut Jakob Schneider, auch von der Nahe und kein VDP-Weingut, wie man das erkennt.
Der heißt auch, Markus heißt der.
Der andere heißt Markus, ja, auch kein VDP. ja, es gibt ein paar mehr Schneider und das ist eben der Nahe Schneider, Einzellage Niederhäuser Klamm. Kabinett, der hat jetzt 9 Volumensprozent, der andere hat dann 8,5. Mal schauen, ob die Reihenfolge.
Jakob Schneider wird gerade irgendwie gefeiert, habe ich gesehen. Ne? Irgendwie für irgendwas wird er gefeiert. Das ist so ein bisschen, ist das so der Star, der heimliche Star 2022?
Ja, der heimliche Star, aber weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt dann natürlich schon auch Leute, ich gehöre nicht dazu, aber ich war auch schon in Restaurants, wo es dann hieß, ja, wir haben dafür einen anderen Schneider. Wenn die meisten natürlich den Markus Schneider suchen, und dann ist das durchaus eine ernsthafte Alternative. Das ist schon ganz gut auf jeden Fall. Ja, wir probieren erstmal, wir riechen rein. Der Wein kostet 12 Euro, der kostet also so viel wie der erste wieder. Das ist also tatsächlich ein bisschen preiswerter. Wenn der jetzt noch besser schmeckt, wäre...
Der riecht jetzt süß. Der riecht sofort süß. Der riecht nicht faulig, nicht Dings, oder? Der riecht süß.
Ja, der riecht auf jeden Fall, genau, nicht so sauer, finde ich.
Ja, faulig finde ich auch schon hart, was, dass du faulig sagst.
Ja,
warte mal jetzt
wieder. Das hatte ich ja eben, ich versuche es ja zu umschreiben, aber.
Gelingt so semi.
Aber so richtig süß, also ich finde, da ist auch immer noch ganz viel Frucht.
Ja, aber es riecht natürlich so leicht, so wie so ein bisschen karamellisiert oder so, ne? Man finde ich schon, dass man das riecht, dass das süß sein kann auch, oder so kandiert, ne? Kandiert ist besser.
Ich finde, es riecht einfach sehr lecker.
Das tut es, ja. Lecker ist ein schönes Wort, das wir im Kontext vom Wein.
Ja, ja, aber vielleicht hast du dich auch ein bisschen entwickelt, oder findest du lecker immer noch?
Ich glaube nicht, dass ich mich sehr entwickelt habe hier. Zurückentwickeln.
Ja, ja. Wir müssen uns schon auch in der Mitte treffen irgendwie. Ja. Also unsere Mitte ist ja, also wir kommen ja von sehr weit unten. Und du von sehr weit oben, deswegen.
Aber ich meine, aber optisch, Axel, optisch, Michael, als wir anfingen, war Michael so ein bisschen so
gut aussehen.
Sumpf der Spießbürger.
Ja, Spießbräter.
Du bist irgendwie lässiger geworden.
Ja, okay. Ja, heute, na, Betty schafft die Atmosphäre. Ne? Betty schafft die Atmosphäre. Wie schön. Aber ich habe mehr tropische Sachen. Also mehr so eine Ananas oder so, eine Passionsfrucht, ja, in der Nase.
Ganz anderer Wein. Boah, super. Was hast du? Ananas, ne?
Mhm.
Mhm, aber ganz viel Ananas sogar. Bisschen Mango vielleicht auch.
Ich finde, es wirkt am Gaumen auch, als ob es nicht ganz so flüssig ist, als ob so zäh, also von der Konsistenz ein bisschen dichter ist, ne?
Okay, ist das, aber cremig war das jetzt dann nicht, ne?
Ja, cremig, ich weiß, was du meinst, ja. Wenn's, cremig ist meistens, wenn es so breiter ist, und das ist es jetzt nicht.
Ja.
Es ist aber schon breiter als der davor, der einfach deutlich mehr Säure hatte, ne? Also ich finde, das ist integrierter, besser. Das ist harmonischer, das ist balancierter, ne?
Betty, sag mal, das ist doch jetzt der beste Wein bisher, oder? Der richtig mal ein bisschen Power hat, ein bisschen Bums, ein bisschen sich zeigt.
Also das Spannende ist, ich bin gerade weg von der Schokolade vom Geschmack her. Also das würde ich tatsächlich irgendwie auch im Sommer, und ich könnte es mir tatsächlich auch jetzt tatsächlich nur mit Vanilleeis oder mit noch was Fruchtigem dazu. Das könnte aber auch was ganz Leichtes, wo man irgendwie so ein Nusscrunch hat oder sowas mit Kokosflocken oder sowas, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen dazu.
Und wieso weg von der Schokolade bei diesem Wein?
Weil die mir, glaube ich, zu dominant wäre. Also ich finde den Geschmack sehr schön, gerade so dieses bisschen fruchtigere, auch bisschen tropischere, dass mir dann eine Schokolade einfach zu wumsig wäre.
Also ist mir Schokolade eh generell. Okay. Also ich mache Schokolade eigentlich eher, wenn es zu Portwein oder zu diesen PX Sherrys oder so, aber eher selten zu einer Bärenauslese oder so. Machst du das schon auch? Also ich traue mich an Schokolade so selten ran, ehrlicherweise, zum Pairing mit Wein, weil ich...
Also so dieses reine Stück würde ich jetzt auch nicht zum Wein nehmen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich irgendwo eine Ganache mit eingearbeitet habe, mit einer dunklen Schokolade oder sowas, dann kann ich mir so, aber dann muss der Wein auch echt süß sein. Mhm. Also dann brauche ich wirklich so diesen Wumms.
Genau, Faustregel, da haben wir immer schon gesagt, eigentlich muss der Wein immer süßer sein als das Dessert, damit die Kombination funktioniert. Okay.
Ja. Also, aber das heißt aber hier jetzt, wie ist es jetzt hier, Betty? Aber, dieser Wein, ist der dir süß genug für jedes Dessert?
Nee, deswegen meine ich ja, also ich würde gerne, ein schönes Sommerdessert würde dazu sehr gut passen. Also wo ich auch was Fruchtiges habe, wo ich so von Auge habe ich irgendwas, was gelblich ist, was weiß hat, also was auch Milchanteil hat, was so in diese Quarkbasis irgendwie so da reingeht. Mhm.
Und das ist jetzt, also ich meine, das ist jetzt eine Deppenfrage, aber ich war die letzten Stunden auch hier dabei, aber es muss also tatsächlich so sein, dass es süßer ist als das Dessert. Also es ist nicht so, weil normalerweise sagt man ja, es muss den Counterpart bilden, ne? Also ein süßer Wein zu scharfem Essen, was du ja schon gesagt hast. Mhm. Oder irgendwie, also diesen Kontrast muss es da nicht geben, also süß gesellt sich beim Dessert zu süß.
Kann, ja genau, wenn du das kombinierst, also Süßwein zu einer süßen Speise machst, ja, damit das nicht untergeht, weil das ist ja auch eine gewisse Gefahr für beide Partner. Es ist bei jedem Essen so, beim Süßen ist es noch schwieriger, weil dann kann schon sein, wenn du so ein ganz süßes Dessert hast und du trinkst einen Wein und dann denkst du, der ist ja trocken. Mhm. Also wenn du den dazu trinkst, wird der so, die eigentlich stehen bleibt beim Trinken. Ne? Also wenn du denkst, oh, der rutscht ja gar nicht runter. Wenn du den nur allein hast, super süß, mit dem Dessert, schmeckt der komplett trocken, also komisch eigentlich, passt nicht zusammen. Deswegen ist Faustregel, dass der immer süßer ist. Das heißt, wenn du eigentlich ein Dessert machst, ist es eigentlich besser, den Wein vorher zu probieren, um zu wissen, wie süß darf das überhaupt sein, was ich mache. Weil wenn das zu süß ist, muss ich mir einen anderen Wein aussuchen, weil sonst geht der Wein eben komplett unter.
Aber kein Wein trinken ist keine Option, ne?
Finde ich jetzt nicht. Und ich wette, dass, und die Erfahrung wirst du auch haben, Betty, dass die meisten sich an diesen Süßwein noch erinnern am Ende. Also auch, ne, dass der so hängen bleibt. Was gab es für ein Weißwein? Weiß ich, aber der Süßwein,
wenn eben, sie ihn dann trinken.
Ja.
Also weil viele ja gleich sagen, so, nee, möchte ich nicht mehr. Also Süßwein ist nicht meins.
Bei uns, wir verkaufen so wenig, weil die Leute sagen, oh, nicht durcheinander, lieber noch eine Flasche Rotwein und so weiter. Und ich denke so, schade, das ist so schön. Gerade wenn man zu sechs so eine halbe Flasche Süßwein, also auch mehr als Kabinett, schon Bernauslese oder Trockenbernauslese, ist was Tolles. Also wirklich.
Aber muss man das denn dann sagen, Michael? Kann man nicht sagen, wir haben hier einen schönen Kabinett. Und Kabinett, das hieß ja früher eines der kostbarsten, weil die stellte man ins Kabinett und so. Und wieso muss man sagen, es ist ein Süßwein? Ich glaube, das Süße schreckt ja alle ab. Deshalb habt ihr Winzer das ja oder Weinleute das ja auch Feinherb genannt, was ja total absurd ist, Feinherb.
Ja, Feinherb ist ja nicht so turbosüß, sondern das ist halt nur nicht trocken. Also eher so halbtrocken eigentlich. Und halbtrocken klingt eben nicht so schön wie Feinherb. Aber Feinherb ist ja auch nicht viel besser, deswegen schreiben viele à la Butterfly ja gar nichts drauf. Da steht einfach ein Riesling drauf, nur halt nicht trocken. Und dann musst du es wissen, dass es nicht trocken ist. Ich weiß es
ist
nicht.
Denn, Axel, für dich, ist es jetzt für dich so, du bist ja der Süße. Ist es so richtig cool gerade?
Ja, schon sehr cool. Ich meine, wir kommen von Dorothee Zilliken, das darf man nicht vergessen. Also da haben wir ja wirklich das Paradies Butterfly gesehen. Aber
das Paket hat 140 Euro gekostet auch, ne?
Ja.
Also da waren auch Weine für 70 Euro dabei. Ja. Und das musst du auch sehen, ne?
Ja,
also den Kontext.
Genau. Und der ist jetzt hier 12 Euro, ne?
Den dafür
genau.
Ja. Wow. Finde ich, das ist schon ein Tipp, finde ich, für das Geld.
Mega.
Und es ist, also wir sagen oft quasi am Ende eines Abends, sowas zu trinken, zum wieder nüchtern werden, weil er so wenig Alkohol hat, ist eigentlich super. Mhm. Also nach der dritten Flasche Rotwein, wo alle schon so, was machen wir jetzt noch auf, sollst du dich eigentlich immer steigern, immer ist auch nicht mehr möglich und immer auch zu teuer, dass man dann sagt, jetzt nochmal so einen richtig kalten Kabinett, mega. Gerade zum Käse, finde ich, ist das echt richtig gut. Für mich auch eine sehr positive Überraschung. Von der Reihenfolge würde ich es genau wieder so machen. Petermännchen von Baptiste Schäfer braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit und Jakob Steiter, obwohl er im Schraubverschluss ist und das eigentlich länger braucht, mit der Reifung mehr geschlossen ist, ist wirklich schon voll da. Macht sehr viel Freude.
Ja. Kalt, sagst du, noch kälter als ein trockener Weißwein?
Finde ich schon, ja. Finde ich ja. Ich mag das, wenn die kühl sind. Also wenn die wirklich mit so 6 Grad serviert werden, finde ich das eigentlich schön. Und jetzt haben wir noch eine sehr, sehr bekannte Lage von der Mosel, vom Weingut Dr. Losen, sehr bekannter Winzer. Erni Losen wird auch einer unserer nächsten Gäste sein. Ein Riesling-Kabinett aus der Lage Ürziger Würzgarten.
Ürziger Würzgarten?
Ja, hatten wir da nicht mal irgendwas? Nee, hatten wir da mal was? Würzgarten, kommt mir so bekannt
vor. Ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich mal einen trockenen, auch mit Steffi Hehn hatten wir einen Losenwein, bin ich mir fast sicher. Ja, also ein sehr bekannter deutscher Winzer, der schreibt auf das Etikett sogar Weine mit dem größten Alterungspotenzial.
Guck mal, die Farbe, das fällt mir gerade ein, die gucken wir uns gar nicht mehr an, oder?
Also, naja, das sind jetzt alles 221er, das sind alles sehr junge Weine. In der Regel werden diese Süßweine übrigens nicht im Holz ausgebaut. Mhm. Ja. Und das, die Farbe ist ja sehr hell. Also kann auch gar nicht anders sein, weil eben sehr jung, kein Holzausbau und von daher.
Na, was zu sagen, weil Michael hat mir ja, weil ich ja heute leider nicht dabei sein kann im Studio, hat mir ja so vier kleine Probeflaschen gegeben. Und
ach so, warst du schon bei der...
Die, ja, die, liegen so,
die
liegen so nebeneinander und die von der Farbe her sind die quasi gleich.
Mm, genau.
Das riecht ja wie irgendwie, keine Ahnung, wie Gemüse oder sowas, wie finde ich gerade.
Es riecht total spannend. Also ich finde, man möchte unbedingt weiter riechen. Ja.
Na, es, ich glaube, also mein erster Gedanke wäre jetzt irgendwie so, wie so Curry oder so, ne? So ein bisschen in dieses indische, exotische.
Ja, oder Bohnen oder. Also ich habe
Gemüsig, ja?
Ja, irgendwie so Bohnen. Ich
weiß nicht. Dann weiß ich auch nicht, ob.
Aber vielleicht ist das
Rosenblätter oder so, weil es ja so ein bisschen künstlich, also.
Stimmt.
Ja. Ne? Aber Rosenblätter sind doch viel, viel, viel lieblicher.
Ja?
Also wenn ich so ein Rosenwasser denke, wenn ich es bei Backen verwende, ist ja schon sehr, sehr, sehr eindeutig.
Oh, da darfst du nur ganz wenig nehmen, oder? Rosenwasser?
Ja, aber schmeckt manchmal sehr gut.
Ja? Also, bist du ein Rosenwasser-Fan?
Ich finde, es kommt drauf an.
Also, für deine quasi, die Teilnehmer so ein paar Tipps, wie sie dich kriegen, wie du sie so richtig
nee, aber es gibt ja manchmal so Kuchen. Also ich hatte jetzt in dem Backbuch, das ich gemacht habe, einen persischen Liebeskuchen drin. Da also Pistazien, Grieß, Mandeln und da kommt nachher richtig viel Rosenwasser rauf. Und am Anfang habe ich gedacht, so, könnte schwierig werden. Ich habe es ein paar Mal beim großen Backen auch, hatten wir den Kuchen schon und es ist phänomenal. Es ist so ein ganz toller Geschmack, der wirklich orientalisch ist, der exotisch ist, aber den man auf jeden Fall unbedingt mal verkosten muss.
Persischer Liebeskuchen. Das klingt ganz gut.
Klingt gut.
Das heißt, du gibst denen die Rezepte, aber dann weißt du, hast du ja ganz klar im Kopf, wie das eigentlich schmecken soll.
Nee. Also die Wartenteilnehmer, die es halt mal gebacken haben und oder in Abwandlung oder kleine Küchlein oder sowas, aber also unsere Teilnehmer sind ja auch Inspiration für uns. Also teilweise bei den Hobbyisten, die machen halt Kombinationen, auf die kommt man nicht. Das muss man halt auch als Profi sagen. Da kommen Kombinationen, wo man sagt, das würde ich mich im Leben nicht trauen. Und dann steht der Kuchen da und dann verkostet man ihn, dann denkt man wirklich nur so, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weil die Kombination einfach so sensationell ist.
Und sind die alle auch so ehrgeizig, wie es manchmal rüberkommt?
Naja, die wollen 10.000 Euro gewinnen. Ja. Und die wissen auch, also wer gewinnt oder wenn eine Sendung ist, wer dann irgendwie in der Tortenszene was machen möchte.
Der hat dann schon einen kleinen Vorsprung.
Der hat einen Fuß drin, ne?
Ja, klar.
Mhm. In der Tortenszene. Aber dieser persische Liebeskuchen, das ist ein Rezept aus deinem Buch, oder?
Genau.
Okay.
Auch okay. Zucker reduziert. Also so viel zum Thema Kuchen und
wie heißt das Buch?
Machen wir mal. Betty backt. Betty backt, bewusster Genuss zum Thema, wie kann ich weiter Kuchen essen, ohne zuzunehmen. Okay.
Hm. Sehr gut.
Darf ich nochmal, du hast 30 Kilo abgenommen, das ist ja Wahnsinn.
Ich fand den ersten Lockdown super.
Wow. Und das hast du dir dann so vorgenommen oder das hat sich ergeben?
Das hat sich ergeben. Also ich hatte tatsächlich vorgehabt, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal irgendwie mit App und probieren abzunehmen. Und dann kam der Lockdown und ich fand es so schön, weil man ja konnte ja nicht essen gehen. Das heißt, ich musste ja irgendwie planen.
War ja nicht so schön, aber ja, bin ich bei dir.
Ja, aber das war ja so, ich muss ja plötzlich planen, was ich für die Woche einkaufe.
Ja.
Und dann, also ich habe meine Werkstatt ja bei meinen Eltern, du kennst ja meine Mama auch. Mhm. Ich habe meine Eltern halt eiskalt mit auf Diät gesetzt. Die mussten halt mitessen und dann funktionierte das ganz gut.
Wow, großer Respekt. Puh. So, jetzt, was riecht ihr?
Was kostet der?
Roter Apfel habe ich auch noch. Was kostet der? 16 Euro.
Hm.
Aber das Beste kommt zum Schluss. Das ist schon...
Aber riecht immer noch nicht süß. Also riecht immer noch irgendwie... Also jetzt rieche ich keine Bohnen mehr, aber irgendwie... Riecht ja nicht süß, finde ich. Oder?
Ich finde den.
Das ist schon richtig geil.
Schieferboden der Mosel, den hast du jetzt schon. Den hast du, finde ich, jetzt viel mehr. Du merkst schon, dass es eine andere Weinstilistik ist als die zwei davor.
Ja.
Auch wenn die Nase vielleicht ähnlich war, merkst du, am Gaumen ist ein anderer Druck, finde ich. Es ist ein anderer Drive, mehr Energie nochmal, eine größere Länge, finde ich, der füllt es aus, auch wenn du ihn schon drunter geschluckt hast, ist er noch da, ist er noch präsent. Ich finde, er wird geschliffener. Und ich finde diese süße Salz, halt, süß-salzige halten halt so wahnsinnig genau. lange nach. Mhm. Ah, das ist schon, finde ich, das ist schon stark. Ja, aber es ist alles Kabinett. Das ist jetzt nicht süß-süß für Schokoladendesserts oder so. Aber das kann schon süß genug für einen Kaiserschmarrn sein. Ne, du hast die Rosinen. Wenn du nicht karamellisierst, geht das schon.
Na, sag mal, Betty, du hast nämlich eben auch was gemacht in Folge 84, was sich noch nie jemand getraut hat in diesem Podcast. Du hast Michael widersprochen. Axel, ist dir aufgefallen mit dem roten Wasser?
Ja, ja, es ist.
Wenn du jetzt nachlegen könntest, würdest du mich und Axel und mich glücklich machen und sagen wir, Kaiserschmarrn geht zu diesem Wein gar nicht.
Genau, mach mal.
Mach mal.
Also österreichische Mehlspeisenküche geht immer, egal zu was. Da müssen wir uns einfach mal drüber klar werden.
Absolut.
Aber ich finde den Wein total spannend. Also eigentlich ist er fast zu schade für ein Dessert. Ich finde, den kann man wirklich auch so genießen.
Das finde ich auch.
Mhm. Ich mag da sowas tatsächlich gern so eine Zigarre oder so einem Zigarillo so einen Süßwein trinken. Bei mir ist aber
ist das nicht eigentlich Verschwendung, wenn man, also ich meine, ich rauche ja auch irgendwie und zu Alkohol sowieso.
Tatsächlich?
Ja, aber ich denke immer, wenn ich jetzt...
Was rauchst du denn? Also legale Substanz.
Nee, Gott, stopp, das können wir nicht rausschneiden.
Nein, das können wir nicht rausschneiden. Nein, rauchst du dieses normale Zigaretten oder die gibt ja schon diese...
Ach so, nee, ich habe jetzt auch, genau, ich habe auch so ein Heat-Ding, also
Heat,
was ich...
Heat, ja, genau.
Genau, Heats, also... Aber
bei uns raucht keiner mehr, alle heaten nur noch. Aber
echt?
Bei den Mitarbeitern, also... Komplett umgeswitcht, ja,
das ist ja frei. Aber, also ich spreche da aus Erfahrung, dann kommt tatsächlich der Geschmack wieder.
Ja,
wenn man heatet.
Ja, also ich habe auch so fast über 30 Jahre geraucht. Ich komme aus dem Tabakwaren Großhandel. Diese Familie ist ja leider sehr genussfreudig. Und habe nach 2 Wochen tatsächlich festgestellt, dass da mehr Geschmack wieder kommt, nachdem ich umgestellt habe. Also das fand ich schon sehr spannend.
Also auf Heats, oder?
Genau.
Okay.
Aber so also es war plötzlich mehr Geruch, eindeutig da.
Ja, okay. Ja, das macht Hoffnung. Aber ich denke immer, weißt du, wenn du sagst, dazu rauchst du gerne eine Zigarre oder so, dass das eigentlich jeden Geschmack tötet und der Wein da gar nicht mehr raus.
Also Zigarillo zum Beispiel mache ich jetzt nicht so gerne, aber manchmal, wenn es schnell gehen muss quasi, weil ich finde Zigarre will ich mich nicht hetzen, weil wenn ich sie anmache, automatisch entspanne ich mich dabei. Und das ist schon, die Säure merkst du schon auch jetzt stark bei dem Wein, ne? Also dann merkst du auch, dass die einfach da ist. Aber die Süße gibt so einen schönen Counterpart zu diesem eher herben, das den Gaumen schon sehr kontaminiert bei einer Zigarre. Und deswegen mag ich das total gerne. Das ist auch im Portwein sehr gut geeignet oder auch noch höhere Stufen. Also, zu süß nicht, dann nervt mich, das kann auch nicht viel trinken. Aber die Süße macht es dann mit mir, dass wenn ich nur die Zigarre rauche, also ich könnte mir nicht zum Beispiel vorstellen, dass Leute so einen torfigen Whisky, was sie tun, so eine Zigarre rauchen, weil die Zigarre brennt und dann der Whisky brennt nochmal und dann finde ich, ist Doppelburn. Ja?
Ja.
Aber wenn du eine Süße hast dazu, dann ist das eigentlich, balanciert das sehr, sehr gut aus. Wenn die Säure zu aggressiv ist, dann nervt mich das auch beim Rauchen. Ja? Also das darf nicht zu viel Säure haben. Da ist vielleicht der Wein davor sogar ein bisschen harmonischer, jetzt zur Zigarre selber. Und für 12 Euro wäre es mir jetzt auch nicht so schade, ehrlich. Eine Flasche, weil du trinkst ja nur ein Glas dazu und dann hätte ich bei 0,1 hätte ich also 7 Zigarren lang Zeit und eine Zigarre kostet ja auch schon 15, 20 Euro. Das ist dann schon ein ordentliches Herrengedeck.
Nicht schlecht. Ja, aber das ist eine neue Erkenntnis für mich, dass das Rauchen und Weintrinken sich auch ergänzen kann.
Ich rauche ja keine normale Zigarette oder so, deswegen kann ich da jetzt dazu nichts. Nur Zigarre, ja. Und ich paffe auch nur, ich rauche sie nicht auf die nicht auf Lunge.
Zigarre. So Leute, jetzt letzte Runde. Betty, wir müssen jetzt immer raten, was wem am besten geschmeckt hat. Von wem würdest du gern raten, was ihm am besten geschmeckt hat von diesen 4 Weinen?
Ich weiß gar nicht, was mir am besten geschmeckt hat, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal nachdenken.
Denk nach, Betty. Du kannst Michael oder Axel oder mich nehmen. Du kannst sagen, 1, 2, 3 oder 4, wie bei 1, 2, 3 damals.
Kann ich mich auch selber nehmen?
Mit Michael Schanze.
Michael Schanze, habt ihr gesehen im Stern Michael Schanze?
Was denn?
Was macht eigentlich mich? Es hat etwas, sieht anders aus als früher.
Hat er nicht abgenommen?
Sag doch mal was, Michael. Was ist Michaels Lieblingswein?
Also definitiv 3 oder 4. Ich würde tatsächlich eher zu 3 tatsächlich tendieren bei dir.
Es ist auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 3 und 4, also perfekt auf den Punkt. Ich würde sagen, tatsächlich, Jakob Schneider ist der größere Tipp, Geheimtipp, also weil wir den Leute nicht so auf der Uhr haben und weil er nochmal 4 Euro günstiger ist. Und zur Zigarre würde ich ihn heute auch lieber trinken. Ich glaube, in 20 Jahren würde ich mich freuen, wenn ich eine Kiste Uerziger Würzgarten 2021 von Ernie Losen im Keller hätte. Also das wäre so mein Tipp und das ist ja immer noch überschaubar vom Investment, finde ich. Also sehr gut.
Ich sag Axel 3.
Ja, drei oder vier irgendwie. Hast recht.
Dann sage ich jetzt Lars, ich sag Lars und ich sag auch 3. Nein, 4. Okay. Ah. Das ist 4 dann. Und jetzt bist du noch, du musst Betty noch jetzt.
Ach so, dann, warte mal, dann muss ich mal hier, warte mal, ich muss erstmal hallo, ich mich hier raufschalten und dann sage ich Betty 3.
Das war.
Ja. Da. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn.
Warum?
Und jetzt ein Stück.
Ich finde ihn ein bisschen spannender. Also okay. Ich mag tatsächlich so dieses bisschen tropischer daran. Das finde ich, gibt dem Ganzen wirklich so einen gewissen Kick, wo man wirklich auch länger überlegen muss, wo kann ich es kombinieren. Aber ich finde, das Gehirn war da am meisten am Rattern bei mir auch.
Okay. Und gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, Wein in Kuchen zu kippen oder macht das überhaupt keinen Sinn?
Naja, also Wein in Kuchen kippen, also man kann ihn natürlich schon
trinken.
Also ich habe ja hier einen Reitschritt gelernt bei Konditorei Steidel und die hatten immer eine Zitronen-Weißwein-Creme-Torte.
Oh.
Also gekochte Creme mit Zitronen und Weißwein, was für mich eine der besten Torten war, mit dünnen Böden geschichtet. Eine Torte, die sich lange hält, also gerade so für Hochzeitstorten, extrem lecker, weil sie halt den meisten auch schmeckt, weil sie halt nicht so dominant war. Sie hatte trotzdem was Besonderes, aber sie schmeckte auch zum Sekt wie ein Champagner. Brautvater meinte, auch zum Bier würde es ganz gut schmecken, zum Kaffee. Und also man kann auch mit Wein, ganz klassisch, eine Herrentorte ist halt auch mit Wein. Und man
nimmt so,
auch Portwein und solche
Sachen. Was ist eine Herrentorte eigentlich?
Auch eine geschichtete Torte, auch eigentlich mit einer Weißweincreme gekocht.
Okay.
Also der Wein taucht immer wieder durchaus auch bei den Konditoren auf.
Mhm. Okay.
Ich finde, dass 9 von 10 Hochzeitstorten nicht schmecken. Ich finde, die sehen immer so toll aus, aber eigentlich so viel Fondant und so oft schmeckt es nach nix.
Also ich glaube, es ist tatsächlich die ganz große Kunst der Tortendekoration, auch eine Torte zu machen, die schmeckt. Das Problem ist, es ist halt, also mich gucken also die Engländer und Amerikaner an. Also ich bin ja auch international lange unterwegs gewesen, so mit Messen und Wettbewerben. Ich bin ja auch Certified Master Sugar Artist der amerikanischen Tortenvereinigung. Die einzige,
da bist du der Einzige.
In Europa.
Ja.
Mit einer 8-stündigen Prüfung in damals Mobile, Alabama. Und klassisch haben die halt immer ihre Buttercremetorten. Mhm. Und nun probiert man eine Torte, wie sie da traditionell ist, nach Deutschland zu importieren. Also Fondant, Eiweißspritzglasurtorten, englischer Früchtekuchen, das sind die Torten Amerika und England. Und dann hat man es irgendwann nach Deutschland geholt und probiert das jetzt mit Sahnetorten zu kombinieren. Das ist extrem schwierig. Es ist halt auch von der Haltbarkeit. Der Fondant ist wasseranziehend. Das heißt, ich kann ihn eigentlich nicht lange kühlen, aber eine Sahnetorte muss im Kühlschrank. Also das sind immer so ein paar Sachen, wo man wirklich so ein bisschen spielen muss. Mit einem Fondant gebe ich dir recht. Wobei meine erste Lehrerin, bei der ich in England war, nur meinte, rollt's nicht zu dünn aus, es schmeckt nicht besser deswegen.
Okay. Also ich empfehle immer den Leuten nicht so eine große Hochzeitstorte, weil meistens bleibt das alles über. Also es geht ja um diesen Modus, dieses Anschneidens und wer hat die Hand oben, haha. Aber meistens wollen die...
Also ja, aber ich würde auch keine Torte um Mitternacht anschneiden. Mhm. Also um Mitternacht ist man im Feiermodus und dann möchte man was Herzhaftes. Ja. Also ich habe meinen Brautpaaren, solange ich Hochzeitstorten verkauft habe, immer empfohlen, eigentlich nach der Kirche zum Empfang. Mhm. Wenn alle wirklich ausgehungert eigentlich aus der Kirche sind, dass man tatsächlich so ein kleines Stück Torte schneidet, eventuell... wenn man zum Beispiel auch eine schöne Schokoladentorte hat mit frischen Erdbeeren, frischen Früchten dazu, so statt Schlagsahne, dass man einfach was Frisches im Mund bekommt. Da muss man halt ein bisschen anfangen zu spielen. Aber diese Torte um Mitternacht ist, glaube ich, auch so eine sehr norddeutsche Tradition. Ich glaube, in Österreich wird es auch nachmittags tatsächlich mit so einem großen Kuchenbuffet.
Ja, es ist immer Torte anschneiden, Hochzeitstanz und dann beginnst du irgendwie. Ne? Also das ist schon noch so das Letzte. Und dann steht die da stundenlang, die Leute rauchen und das wird dann weggeschmissen. Das magst du ja gar nicht mehr essen dann. Ne? Also das ist auch nicht appetitlich. Ja?
Nee, aber wenn ich es Nachmittag tatsächlich mit einem Sekt mache.
Finde ich super.
So, zu meinem
Empfang. Ja, oder zum Kaffee. Ich finde auch einen Kaffee, dann kann ich auch mal einen Kaffee trinken am Nachmittag.
Also sehr guter Tipp.
Ja, aber das passt, finde ich, irgendwie, es passt auch besser zu der Uhrzeit. Und wenn ich dann halt wirklich eine Hochzeitstorte habe, die vielleicht nur zweistöckig ist und daneben noch eine Erdbeertorte stelle für die, die was anderes essen wollen, dann passt es.
Und kann man jetzt, wenn jemand heiratet, zum Beispiel sagen, kann, bietest du das, machst du sowas?
Nein. Ich mach's seit 10 Jahren nicht mehr.
Ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt so heiratet,
machst du das? Weil, weiß ich nicht, da wollen ja Leute, also es kommen ja immer mehr Leute, auch bei uns, die mit irgendwelchen Instagram-Bildern sagen, und so müssen die Tische ausschauen, und so müssen die Servietten ausschauen, und so muss das Besteck sein.
Also,
und
so dann, muss meine Frau ausschauen.
Ja, die schauen dann auch so aus, die Frauen, wie auf
ihre. Also ich find's ganz schwierig, ich krieg das logischerweise bei Kollegen mit. Ich habe über 20 Jahre Hochzeitstorten hier in Hamburg verkauft. Und ich hatte ganz viele tolle Brautpaare, die bereit waren, individuelle Sachen zu machen. Also ich mag Torten, die Geschichten erzählen, die wirklich einzigartig sind, wo man wirklich das Paar irgendwo widerspiegeln kann, wo auch vielleicht mal so ein bisschen Humor dabei ist. Ich finde momentan die Hochzeitstorten, die alle irgendwelche Naked Cakes sind, also eingestrichen nur mit Buttercreme, mit Farbverläufen, oben ein bisschen Gold drauf, schwierig. Und es ist halt alles, solange es halt bei Instagram ist und man es genauso macht, ist es gut. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich keine Torten mehr verkaufen muss gerade.
Warum machst du es nicht mehr?
Weil es nachher nicht mehr passte. Also okay. Ich habe dann angefangen mit Kursen, dadurch, dass mein erstes Buch vor 13 Jahren auf den Markt gekommen ist. Dann kamen die ersten Tortenmessen, wo ich dann auch aktiv war. Und dann war irgendwann die Entscheidung, machst du jetzt weiter Hochzeitstorten oder machst du Kurse? Weil die Kurse auch an den Wochenenden waren, genauso wie Hochzeitstorten. Mhm. Und ich habe mich nachher für die Kurse entschieden, weil man einfach besseres Geld verdienen konnte.
Das heißt, du machst eigentlich jetzt Kurse, in denen du anderen Leuten beibringst, wie sie Hochzeitstorten machen, und musst selber keine Hochzeitstorten mehr machen.
Genau. Also mittlerweile, ich habe ganz, ganz viele Jahre lang an jeden Kurse unterrichtet. Mittlerweile bin ich tatsächlich noch in den Bäckerakademien in Weinheim und in Dresden und in Ulm beim Großhändler und unterrichte da die Kollegen.
Okay, also als Endverbraucher, als Normalsterblicher, sag ich mal, kann man gar keinen Kurs mehr bei dir machen.
Momentan nicht, aber dafür habe ich ja die ganzen YouTube-Videos.
Das stimmt, ja.
Und die Bücher und so.
Ja.
Genau.
Cool. Das war eine sehr kurzweilige Stunde. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, so entspannt waren wir selten.
Oder? Ja, das stimmt. Das ging ein bisschen hektisch los, weil ich so viel Zeug und Technik hier hatte, aber jetzt bin ich, weißt du, das. Ich dachte irgendwie, dass das wird alles fürchterlich stressig so, aber jetzt ist es war irgendwie ganz entspannt, fand ich auch, ja.
Das lag an Betty natürlich, deshalb sagen wir Betty recht herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Ja. Große und Freude.
Vielen Dank.
Michael, wir kommen dann nachher mal auf eine Auster vorbei.
auf eine irische Felsenauster. Nein, damit, also am besten ist einfach, wenn du so eine fleischige, dicke Auster hast, einfach nichts dazu, ja, oder nur ein bisschen Zitrone drüber. Das ist toll. Ich mag sie aber auch gebacken. Rockefeller mit Sauerkraut drunter, das liebe ich auch.
Also Rockefeller mit Sauerkraut? Und
die ist dann gebacken. Also richtig, wir Österreicher, wir panieren ja gern alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und das mag ich dann auch gerne. Das mögen, glaube ich, Leute, die Auster nicht so gerne mögen, weil es ihnen zu fischig ist oder so, am allerliebsten. Weil es am wenigsten nach Auster schmeckt, aber ja.
Ich muss mal bei dir essen. Obwohl, ich habe ja mal irgendwann Spaghetti bei dir. Das war schon sehr viel Versprechen, muss ich sagen. Ja, wirklich.
Ein Personalessen, eine
Pasta mit Käse. Ja, aber mega.
Richtig gut, das Personalessen. Ja. Richtig gut.
Ja. Lars, wir haben dich vermisst hier.
Ja, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei.
Guck mal, hier steht eine Flasche von mir. Ich bin ganz verdeckt.
Naja, egal. Ja, okay, dann mache ich die weg.
Sorry. Alles gut.
Schön, dass ihr dabei wart. Betty, danke, alles Gute. Ne?
Danke euch.
Super.
Danke.
Exklusiv für alle Fans der 4 Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Podcast von Funke.